ARD.
Er war erst ein paar Stunden Innenminister, da verfügte Alexander Dobrindt von der CSU mehr Grenzkontrollen und pauschale Zurückweisungen von Asylbewerbern.
Und er war nicht mal einen Monat Innenminister, als jetzt am Montag das Berliner Verwaltungsgericht geurteilt hat, diese Zurückweisungen waren im Fall von zum Beispiel drei Somaliern gar nicht erlaubt.
Merz und Dobrindt sind mit ihrem nationalen Alleingang auf der ganzen Linie gescheitert. Das ist ganz eindeutig und das zeigt auch dieses Urteil.
Sagte prompt die Co-Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion Britta Hasselmann.
Und Alexander Dobrindt?
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Also ein Minister, der einfach weitermacht, trotz Richterspruch? Wie geht das? Und vor allem, was soll das?
Die Zurückweisungen an der Grenze und ihr Sinn oder Unsinn. Das ist eins unserer Themen diese Woche bei 7 Tage wach.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten und seit bald 30 Jahren gute Freunde. Und wir diskutieren hier bei 7 Tage wach die wichtigsten Themen der Woche.
Und wenn euch der Podcast gefällt, tut uns einen Gefallen, lasst eine Bewertung da oder ein Abo. Das hilft uns wirklich ungemein.
Es ist gerade, wenn der Hadsch im Sommer stattfindet, tatsächlich einfach ein gewisses Problem, wenn so viele Menschen zusammenkommen, darunter ja auch sehr viele Alte und Schwache. Ich glaube, dass da immer ein Restrisiko bleiben wird.
Für Muslime ist es Pflicht, einmal im Leben auf den Hadsch zu gehen, auf die Pilgerfahrt nach Mekka. Wenn man sich's leisten kann, wenn man dafür ein Visum bekommt und wenn die Gesundheit mitmacht.
Bei über 40 Grad in der Wüste von Saudi-Arabien mehrere Kilometer wandern, das ist nicht ungefährlich. Im letzten Jahr gab es 1300 Hitzetote.
Auch diese Woche haben sich mehrere Millionen Muslime aus aller Welt auf den Weg gemacht. Wir fragen, was erwartet sie in Mekka?
Und wir reden über die Frage, ob der Skandalpulli einer Politikerin der jungen Grünen mehr über ihre Trägerin, die Grünen oder die Polizei verrät. Sie saßen im Zug aus Polen nach Frankfurt-Oder und wollten in Deutschland Asyl beantragen. Aber die Polizei hat die drei Somalier zurückgeschickt. Denn so hat es Innenminister Alexander Dobrindt angewiesen.
Aber das war rechtswidrig, das sagt das Berliner Verwaltungsgericht. Die Somalier haben gegen diese Zurückweisung geklagt und sie haben Recht bekommen. Die Polizei hätte prüfen müssen, welches Land fürs Asylverfahren zuständig ist und hätte sie nicht einfach zurückschicken dürfen. Aber Dobrindt, er lässt einfach weiterlaufen, trotz Richterspruch.
Nein, es geht nicht um Rechtsbruch, sondern das, was ich tue, ich versuche, das Recht wieder durchzusetzen in Europa, weil ich dafür sorgen will, dass das, was eigentlich vereinbart ist, dass Asylgesuche dargestellt werden, wo man als erstes auf ein europäisches Land trifft, wieder stattfindet.
So hat Dobrindt das Mitte der Woche bei Maischberger gesagt. Also er meint damit, die Somalier hätten seiner Auffassung nach spätestens in Polen ihren Asylantrag stellen müssen. Und dass diese Abläufe wieder eingehalten werden, das will er mit diesen Zurückweisungen gewissermaßen erzwingen. Nur nochmal, das darf er gar nicht.
Also, aber Dobrindts Auffassung ist, er kann das EU-Recht ausnahmsweise übergehen, weil in Deutschland nämlich eine Notlage herrsche. Dafür gibt es einen Artikel im EU-Recht, der das prinzipiell zulässt, wenn das gut begründet ist.
Um das rechtlich wasserdicht zu machen, müsste man die Gerichte von drei Sachen überzeugen. Erstens, dass wir trotz der zurückgehenden Asylantragszahlen massive Probleme bei der Integration haben. Zweitens, dass die bestehenden Gesetze in Europa nicht ausreichen, weil speziell die Länder an den Außengrenzen die Menschen, für die sie eigentlich zuständig sind, nicht zurücknehmen. Und drittens braucht man dann noch das, was Juristen die Verhältnismäßigkeit nennen.
Also so erklärt das der Jurist Daniel Thüm aus Konstanz bei den Tagesthemen, der auch wirklich viel zu sehen und zu hören war in der letzten Woche. Der übrigens aber auch die CDU in Fragen des Europarechts berät.
Um das mal auseinanderzunehmen, wie der Innenminister da vorgeht. Ne? Dobrindt sagt ja, das mit den Somaliern, das ist eine Einzelfallentscheidung. Und die akzeptiert er auch. Heißt, Deutschland muss die Prüfung machen, wo das Asylverfahren durchgeführt wird und muss begründen, wo die Notlage ist.
Richtig.
Aber da ist er doch nicht ganz ehrlich. Wenn die Entscheidung in diesem Fall der drei Somalier gilt, dann kann doch daraus nur folgen, dass das in allen anderen Fällen auch gilt, weißt du? Weil die haben ja nichts weiter gemacht, als zu sagen, hallo, wir möchten einen Asylantrag stellen. Und jeder, der das an der Grenze macht, hat doch dann die gleiche Entscheidung zu erwarten, oder verstehe ich das falsch? Also die deutschen Behörden müssen prüfen, welches EU-Land für den Asylantrag zuständig ist. Sprich, du kannst doch nach diesem Urteil keine pauschalen Zurückweisungen mehr machen. Das widerspricht sich doch.
Naja, Dobrindt sagt halt, es besteht diese Notlage, nämlich wegen der Überlastung bei der Unterbringung und Versorgung der Menschen, die schon hier sind. Und aus dieser Notlage heraus in Deutschland kann die Polizei eben doch pauschal zurückweisen und sagen, ihr kommt über einen sicheren Drittstaat, Polen, Österreich, Tschechien, da müsst ihr den Antrag stellen, deswegen geht's hier nicht weiter.
Da hat das Gericht doch aber gesagt, die Notlage ist nicht begründet. Also selbst wenn es die gäbe, was ja nicht nur die Opposition bezweifelt, dann hat er doch zumindest mal den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. So nach dem Motto, erst schießen, dann fragen.
Ey, ich will hier wirklich nicht den Dobrindt-Versteher machen.
Was aber du aber ganz gut versteckst, mein Freund.
Es steht aber wirklich nirgends, dass Dobrindt diese Notlage erst irgendwo vom Balkon propagieren muss, bevor er als Innenminister diese Weisung rausgibt an die Polizei. Mhm. Und seine Auffassung, wenn ich es richtig verstehe, ist, die Notlage ist da. Die Kommunen, die für die Integration zuständig sind, die sind überlastet. Mhm. Und daher kann ich die Weisung geben. Und wenn geklagt wird, dann liefern wir die Belege dafür. Also du kannst auch, das ist korrekt.
Also dann möchte ich die aber auch mal sehen, die Belege. Also weil die Asylbewerberzahlen sind ja zurückgegangen. Letztes Jahr 30% weniger. Dieses Jahr könnten wir bei unter 200.000 landen. Das sind die Zahlen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das wäre dann fast wie zu Corona-Zeiten. Also diese Asylwende, die CDU ja breitbeinig mit den Zurückweisungen vorspielen will, ist ja eh schon längst da. Wie willst du denn so, bei allen Belastungen, die das mit sich bringt, aber das ist dann keine Notlage.
Also da bin ich ehrlicherweise auch gespannt, wie sie das machen. Daniel Thüm hat es ja schon angesprochen. Aber ich finde, die Frage ist doch schon berechtigt, oder? Also ist Notlage jetzt nur, wenn chaotische Zustände herrschen, oder reicht es nicht, wenn Belastungsgrenzen erreicht sind? Es hat auch diese Woche der Städtetag nochmal betont, dass die Lage bei der Unterbringung von Schutzsuchenden angespannt ist. Also Schulplätze betrifft das, Kitaplätze, Wohnraum ist weiter knapp, Ausländerbehörden an der Belastungsgrenze. Das sagt der Städtetag.
Also bisher habe ich gelesen, hat das mit dieser Notlage als Begründung noch nie geklappt. Also Dobrindt beruft sich ja auf so einen Artikel in bestimmten EU-Verträgen und so. Und danach hat der Europäische Gerichtshof noch nie, also noch nicht ein einziges Mal, eine Notlage anerkannt. Ich glaube, da reicht es nicht, dass sich der Deutsche Städtetag ein bisschen beschwert.
Ich meine, klar, jetzt mal Tacheles, Dobrindt spekuliert ganz offensichtlich drauf, dass das jetzt erstmal eine Weile so geht, dass das ein bisschen dauert, bis da jeder auch eine Meinung hat, bis vielleicht noch ein paar Klagen eintrudeln oder da wirklich aus Brüssel giftige Briefe kommen. Also da steckt schon eine Strategie dahinter, denke ich. Zumindest hat das der Jurist Daniel Thüm, den wir vorhin schon gehört haben, auch so ähnlich durchblicken lassen.
Ich empfehle ihr ja gerade, diese Zurückweisung nicht als eine Dauerlösung anzusehen, sondern sie maximal für eine Übergangszeit einzusetzen, damit auch eine Trend herzubewirken, weil die Leute wollen ja nach Deutschland, die wollen ja gar nicht unbedingt in Österreich oder in Italien bleiben. Und wenn man dann so eine Trendumkehr bewirkt hat, dann kauft man sich Zeit, da hat man auch der Bevölkerung signalisiert, wir haben verstanden, da muss man die Zeit aber nutzen, um mit anderen Instrumenten als Zurückweisung dann das Asylsystem nachhaltig aufzustellen.
Also so der Rechtswissenschaftler Daniel Thüm, der ja auch die CDU berät in Europarechtsfragen. Und alles, was durch diese Zurückweisung an der Grenze ja passiert ist, dass Menschen halt gezwungen werden, ihren Asylantrag dann eben in den Nachbarländern zu stellen. Und da frage ich mich, was spricht denn eigentlich wirklich genau dagegen, das jetzt in Tschechien zu machen, in Polen zu machen, naja, oder meinetwegen auch gleich in Ungarn zu machen?
In Ungarn. Also Ungarn macht wirklich überhaupt gar nichts. Die kommen bei Asylanträgen bei den letzten Zahlen auf irgendwas wie 3 Erstanträge pro 1 Million Einwohner. Okay. Und Deutschland kommt auf fast 4.000 so. Also Ungarn kannst du vergessen in Asylfragen. Und Polen, die machen auch Pushbacks an der Grenze zu Belarus.
Aber das ist es doch. Also warum ziehen denn die europäischen Nachbarn in der Asylfrage nicht mit? Das ist doch EU-Recht. Also warum muss Deutschland, warum muss Österreich das alles abfangen? Ja. Weil die Realität ist doch, wir haben ja ein Abkommen in der EU. Das kann man doof finden meinetwegen, aber da muss man sich doch dran halten, solange es gilt. Und das sagt ganz klar, der Asylantrag muss in dem Land gestellt werden, in dem die Menschen zuerst europäischen oder EU-Boden betreten. Und das ist nun mal nicht Deutschland.
Ja, naja, die Spanier machen mit, die Griechen machen mit. Ich meine, in diesen Ländern gibt es wahnsinnig viele Erstanträge.
Aber ich meine, Ungarn, du hast es gerade selbst gesagt, im Prinzip gar keine, Polen sehr wenige. Dabei sind das Außengrenzen, wie Spanien und Griechenland ja auch. Also selbst Italien hat weniger Asylanträge pro Kopf als Deutschland oder Österreich. Also wenn das bestehende System von allen EU-Partnern wie vereinbart eingehalten werden würde, dann gäbe es hier fast gar keine Erstanträge, nur vielleicht an Flughäfen oder so.
Dann funktioniert das mit der Notlage aber auch in die andere Richtung. Also dann könnte Griechenland schon lange eine Notlage deklarieren und EU-Recht aussetzen, oder? Weil der Punkt ist eben dieses Asylabkommen der EU, das funktioniert einfach nicht. Und das ist doch auch eine also das weiß man doch einfach, dass das nicht funktioniert. Und es ist ehrlich gesagt auch von Anfang an nicht fair gewesen, weil es schiebt sämtliche Verantwortung für Asylsachen den EU-Staaten in die Schuhe, die an den Außengrenzen liegen. So ist Deutschland immer fein raus.
Die aktuelle Situation ist ja jetzt aber anders. Deutschland liegt an der Spitze bei den Zahlen der Asylanträge. Und Dobrindt versucht den Spieß jetzt umzudrehen und setzt mit diesen Zurückweisungen das Signal, so, hier ist jetzt Schluss. Und das geht natürlich in mehrere Richtungen, dieses Signal. Es geht nach innen an die Bevölkerung, ja, Stichwort AfD, also Polarisierung aufheben. Und das geht nach außen an die europäischen Nachbarn und das geht auch an die Herkunftsländer natürlich.
Naja, und er will ja auch das Asylrecht auch noch weiter verschärfen. Ne? Er will ja den Familiennachzug aussetzen, er will Asylverfahren an den Außengrenzen einführen. Er will per Dekret festlegen, dass es weitere sichere Herkunftsländer gibt, also schön am Parlament vorbei, ne? So per Dekret einfach. Und ich wette mit dir, das ist alles wieder erstmal auf gut Glück. Dobrindt drückt die Daumen und dann mal gucken, ob einer klagt. Aber in einem hast du natürlich recht. Ne? Es geht bei diesen Maßnahmen ja tatsächlich hauptsächlich um die Signalwirkung. Also das glaube ich schon auch ganz fest, weil Dobrindt will die AfD schwächen und er will das Narrativ in die Welt setzen. Merz und die neue Regierung bringen die Asylwende. Punkt. Weil ganz ehrlich, diese Grenzkontrollen, wie willst du die denn durchhalten? Das kann ja nur symbolisch sein. Die Gewerkschaft der Polizei hat auch schon gesagt, also ewig ist das rein personell überhaupt nicht durchzuhalten, weil die Grenze auch viel zu lang ist. So hat es Andreas Roskopf von der GdP bei Tagesschau 24 gesagt.
Und es ist natürlich sehr schwierig, diese 3800 Kilometer auch letztendlich zu überwachen. Lückenlos geht das schon gar nicht. Das heißt, es wird immer Schlupfwege und Übergänge geben, die genutzt werden können, ohne dass wir letztendlich vor Ort sind und dies bemerken und kontrollieren. Von dem her ist es schwierig, die Grenze letztendlich recht gut zu überwachen. Lückenlos schaffen wir das auf jeden Fall nicht.
So, wo wir schon bei Polizei sind, widmen wir uns jetzt also der Frage, ob alle Bullen Schweine sind, oder?
Du kannst nicht so polemisch in dieses Thema gehen. Also natürlich nicht.
Das war Spaß. Also tut mir wirklich leid, aber ich kann diese riesige Debatte um einen Pulli mit vier kleinen Buchstaben nicht so ernst nehmen, dass ich wirklich einen richtigen Skandal daran sehe.
Ich erkläre mal kurz erst, was eigentlich Sache ist. Es geht um Jette Nizar, die ist 26 Jahre alt, studierte Pädagogin und Co-Vorsitzende der Jungen Grünen. Letzte Woche hat sie auf ihrem Insta-Kanal ein Foto gepostet, auf dem sie eine Baseballkappe aufhatte, auf der stand Eat the Rich und einen Pulli und der hat Wogen geschlagen mit den vier Buchstaben ACAB. Und dazu stand der Satz, bin auf dem Weg in den Bundestag und es stand dazu die Frage, was findet Julia Klöckner wohl schlimmer, Eat the Rich oder ACAB?
Und Julia Klöckner ist CDU-Politikerin und aktuell die Bundestagspräsidentin und somit auch dafür verantwortlich, dass das Protokoll eingehalten wird, die Regeln, die so ein Parlament hat. Und die Regeln sagen unter anderem, Kleidung mit politischen Botschaften ist im Bundestag nicht erlaubt.
Und ACAB weiß wahrscheinlich eigentlich jeder, aber es bedeutet All Cops are Bastards, also frei übersetzt, alle Bullen sind Schweine. Der Slogan wird gern von Linksradikalen benutzt, aber auch von Rechten, von Fußballhooligans, von Rockern, also von sehr vielen, die es mit der Polizei nicht so haben. ACAB, All Cops are Bastards, so stand es also auf ihrem Pulli. Strafbar ist das Tragen nicht oder das Zeigen von diesem Buchstabenkürzel, aber es ist natürlich, und das sollte es ja auch sein, eine totale Provokation.
Eine derartige Provokation. Aber offenbar, dass die Diskussion um Jette Nizar gar nicht aufhört. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat jetzt gedroht, ihr den Hausausweis wegzunehmen und sie mit einer Geldstrafe zu belegen, wenn sowas nochmal vorkommt.
Nizar hat allerdings gesagt, dass sie noch viele ähnliche Pullover habe und man gespannt sein könne, was noch komme von ihr.
So, und die Junge Union hat noch einen draufgesetzt und gefordert, dass die Jungen Grünen vom Verfassungsschutz beobachtet werden müssen, weil sie keinen Respekt vor der Demokratie und vor ihren Institutionen haben.
Kleiner haben sie es nicht.
Die Altgrünen Özdemir, und Kretschmann, also die eigenen Parteifreunde von Nizat, haben sie auch hart kritisiert und gesagt, sie wäre vielleicht in der Linken besser aufgehoben.
Es ist aber auch wirklich eine absolut lächerliche Provokation. Also die ist 26, sowas kannst du mit 16 machen, aber nicht mit 26.
Aber es ist auch kein Skandal, wie ihn die CDU und die Springer-Medien jetzt versuchen aufzubauen. Also Nizat hat danach im Stern-Interview gesagt, dass sie das privat gepostet hat. Und klar, naiv war zu denken, dass das einfach als kleine Spitze empfunden wird.
Ja.
Und sie meinte,
sehr naiv.
Natürlich denke sie nicht, dass alle Bullen Schweine sind, sondern ihr Anliegen ist es, die Strukturen der Polizei zu kritisieren. Systemisch
genau,
also.
Genau.
Und ich finde, dann ist das vorbei für mich.
Aber genau das ist es, was an der Aktion so extrem ärgerlich ist. Weil es gibt in der Polizei offenbar verschiedene strukturelle Probleme, unter denen immer wieder Menschen, Bürgerinnen und Bürger leiden. Sei es durch Racial Profiling, also äußere Merkmale wie die Hautfarbe, die dann entscheiden, ob du kontrolliert wirst oder nicht. Durch unverhältnismäßige Gewalt im Amt, die fast nie bestraft wird und so weiter. Aber statt dass tatsächlich darüber gesprochen wird, reden jetzt alle nur von Jette Nizat und ihrem bescheuerten Pulli und nicht über Inhalte. Weil sachliche Kritik an der Polizei zu üben, das ist überaus demokratisch. Mit All Cops are Bastards rumzulaufen, ist einfach nur pubertär.
Na, dann lass uns doch beide über Inhalte statt Symbole sprechen. Also wenn dich das Thema so beschäftigt, oder?
Ja, also mich beschäftigt das schon länger. Und zwar seitdem ich gelesen habe, dass Polizisten für Vergehen im Amt fast nie verurteilt werden. Unter anderem deswegen, weil Kollegen fast nie gegeneinander aussagen. Und weil die Staatsanwaltschaft fast nie Anklage gegen Polizisten erhebt.
Ja, das stimmt. Deswegen
muss man doch mal hingucken.
Wir hatten das schon mal rausgeschrieben für irgendeinen Anlass. Also grob gesagt, 2000 Anzeigen gegen Polizisten wegen mutmaßlich rechtswidrigen Übergriffen im Dienst gibt es pro Jahr. Davon kommen 2% vor Gericht. Weniger als 1% enden dann mit einer Verurteilung. Also so stand es zumindest in einer Studie der Uni Bochum damals.
Aber das ist doch der Skandal, oder nicht? Das muss man doch adressieren. Weil normalerweise erhebt die Staatsanwaltschaft bei 20% aller Ermittlungen am Ende Anklage. Bei Polizisten sind es 2%. Und selbst wenn es vor Gericht geht, werden die Polizisten meistens nicht verurteilt. Du hast gesagt, 1% von allen Anzeigen enden dann mit einer Verurteilung. Ich habe mir dazu eine ZDF-Doku angeguckt. Die ist so circa ein Jahr alt, glaube ich. Da ist der Kieler Rechtsanwalt Alexander Hoffmann zu sehen. Recht prominenter Anwalt, der auch eine der Nebenklagen im NSU-Prozess zum Beispiel vertreten hat. Und der im ZDF seine Erfahrung als Anwalt vor Gericht mit Polizisten und ihren Aussagen vor Gericht so geschildert hat.
Es gibt manchmal Situationen, dass Dritte gefilmt haben und dann steht man vor Gericht und sieht, das kann nicht stimmen. Und trotzdem schrecken natürlich Gerichte sehr stark davor zurück, zu sagen, das war eine Falschaussage. Insgesamt gibt es aber schon so einen Kurs, in dem gesagt wird, Polizeibeamten sollen im Wesentlichen nicht Straftaten beschuldigt werden.
Und deswegen, so sagt es der Rechtsanwalt Alexander Hoffmann, sollte man sich sehr gut überlegen, ob man die Polizei überhaupt anzeigt.
Tatsächlich ist es aber so, dass ich ganz häufig Leuten abrate davon, Strafanzeigen zu machen, weil die Erfolgsaussichten, die Möglichkeit wirklich nachzuweisen, dass das Polizeiverhalten rechtswidrig war, sehr gering sind und weil eigentlich immer, wenn eine Strafanzeige gegen Polizeibeamten kommt, eine Anzeige wegen Widerstand oder tätlichem Angriff kommt.
Das kann doch nicht richtig sein.
Ja, das kann nicht richtig sein. Ich meine, der Fall Lorenz A. liegt auch erst ein paar Wochen zurück. Ein 21-jähriger schwarzer Oldenburger, der von der Polizei mit 3 Kugeln in den Rücken erschossen wurde. In den Rücken, weil er, so sagt die Polizei, bedrohlich auf sie zugegangen wäre.
Und solche Sachen passieren. Also Menschen werden von Polizisten verletzt, Menschen werden von Polizisten getötet, das passiert, das ist ein Fakt. Und gerade Menschen, die nicht weiß sind, machen auch häufig nochmal ganz andere Erfahrungen mit der Polizei als wir beide vielleicht.
Ja, was ja übrigens auch eine der Positionen von Jette Nizat ist mit dem Pulli.
Ja, schade, dass sie das nicht vernünftig artikuliert
bekommt. Ja, aber wir müssen jetzt nicht wieder polemisch werden.
However, was ich sage ist, die Polizei muss sich damit auseinandersetzen. Oder die Innenminister, die müssen doch sagen, Houston, wir haben ein Problem. Und unsere Polizei genügt unseren hohen rechtsstaatlichen Standards immer wieder nicht. Weißt du, so mein, ich meine das jetzt nicht als profanes Polizeibashing. Das ist ja langweilig und auch falsch. Aber da müssen die doch rangehen, sich das anzuschauen. Sogar Raphael Beer, Professor an der Polizeischule Hamburg, sagt ganz klar, dass es bei der Polizei immer wieder eine Art Racial Profiling gibt. Und er empfiehlt nicht weißen Menschen sogar, sich extra vorsichtig zu verhalten bei Polizeikontrollen. Hier, das hat er der Tagesschau gesagt.
Tatsächlich müssen sie vorsichtig in ihrem Emotionsmanagement sein, weil sie natürlich merken, dass sie öfter als andere kontrolliert werden. Das sagen im Übrigen auch Polizisten mit Migrationsgeschichte in der Polizei, dass sie in ihrer Freizeit oder bevor sie bei der Polizei öfter kontrolliert werden und anders behandelt werden als andere.
Man darf bei all dem nicht vergessen, die Polizei darf ja Gewalt einsetzen. Die Polizei muss ja sogar Gewalt einsetzen, wenn es nicht anders geht.
Natürlich, aber wann geht's denn nicht anders? Also es muss ja verhältnismäßig sein, das ist ja das Zauberwort bei dem Ganzen.
Ja, aber ich meine, also nur um da jetzt begrifflich sauber zu bleiben, Polizeigewalt kann eben auch gerechtfertigt sein und legal sein vor allen Dingen.
Ja, aber wenn Polizisten fast nie für unverhältnismäßige Gewaltausübung belangt werden, dann ist doch klar, dass sich das irgendwann so einschleicht, dass sie denken, naja, das ist auch normal, das passiert halt so.
Also auf der anderen Seite hat sich aber auch die Bedrohungslage für die Polizei verändert, also verschlechtert. Also es gab früher weniger Messerattacken, weniger Übergriffe auf die Polizei als heute.
Ja, natürlich. Also dass die oft einen krassen Job machen, das ist wirklich unbestritten, keine Frage. Aber deswegen müssen sie sich doch trotzdem an Gesetze halten und gegeneinander aussagen, wenn sie beobachten, dass Kollegen Straftaten im Amt begehen und nicht korpsgeistmäßig den Mund halten. Weil ehrlich gesagt, diese Praxis finde ich demokratieverächtlich.
Und nicht der Pulli von Jette Nizat.
Also zudem ist jetzt alles gesagt, finde ich. Der Hadsch, die Pilgerreise nach Mekka, ist eine der fünf Säulen des Islam oder mit anderen Worten ziemlich wichtig. Denn alle Muslime, so heißt es, die es sich leisten können und die dazu in der Lage sind, müssen und sollen einmal in ihrem Leben nach Mekka zum Hadsch. Steht so im Koran. In dieser Woche hat der diesjährige Hadsch begonnen, geht noch bis Montag, 9. Juni. Das richtet sich immer nach dem Mondkalender.
Nun steht der Hadsch in diesem Jahr unter besonderer Beobachtung, denn im letzten Jahr sind bei der Pilgerreise 1300 Menschen ums Leben gekommen, die meisten an den Folgen der Hitze. Weil einfach viel zu viele kamen, weil es teilweise über 50 Grad heiß war und es der saudischen Regierung, Mekka liegt ja in Saudi-Arabien, nicht möglich war, allen gekühlte Zelte und medizinische Versorgung bereitzustellen.
Es war nicht das erste Mal, es gab oder gibt einiges an Berichten aus der Vergangenheit, meistens von Massenpaniken. Auch da gab es in manchen Jahren Hunderte von Toten.
In diesem Jahr soll es anders werden. Es soll noch strenger überwacht werden, dass nur noch Leute mit Pilgervisum reinkommen, denn ohne das Visum, was man vorher beantragen muss, dann in den Muslime wohnen, bestimmte Quoten zugewiesen sind, ohne das darf man Mekka gar nicht betreten, offiziell. Fast 300.000 Menschen wurden schon an den Grenzen ohne Pilgervisum abgewiesen, sagt Saudi-Arabien.
Da jetzt träumt Dobrindt von.
Ach so, deswegen lachst du. Also es wurde viel investiert offenbar. Drohnen sollen eingesetzt werden, um Medikamente und Notfallversorgung gegebenenfalls zu den Menschen zu bringen und um Massenpaniken zu verhindern, hat uns Islamwissenschaftlerin Prof. Dr. Ulrike Freitag von der FU Berlin im Interview erzählt.
Es gibt inzwischen Drohnen, die die Dichte der Pilger an bestimmten Stellen beobachten und messen sollen und eben Alarm schlagen gewissermaßen, wenn zu viele Pilger zum gleichen Zeitpunkt an einem Ort sind.
Und ich meine, da kommen 2 bis 3 Millionen Menschen auf ein relativ begrenztes Gebiet. Also unter tierischen Temperaturen das Ganze. Und das ist eigentlich totaler Wahnsinn, sowas durchzuziehen. Aber wer einmal da war, der vergisst das im positiven Sinne offenbar nie.
Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Da sind über 3 bis 5 Millionen Menschen an einem Fleck der Welt. Also stehen Schulter an Schulter, sprechen die unterschiedlichsten Sprachen der Welt, verstehen sich aneinander nur in der Sprache des Herzens. Ja, da wird meistens nur mit Hand und Fuß miteinander kommuniziert, aber meistens sprechen die Emotionen gleich und das ist so wahnsinnig. Ich habe, wenn ich jetzt gerade darüber berichte, habe ich schon Gänsehaut.
So erzählt es Jasmin Silberberg, sie ist 36, Muslima aus Mannheim. Mit ihr hat unsere Redakteurin Lena gesprochen über ihre allererste Erfahrung bei einem Hadsch. Jasmin hat das so tief berührt, dass sie danach 15 Jahre lang andere Muslime bei der Reise begleitet und ihnen geholfen hat.
Also, dass das eine tiefe Erfahrung ist, das glaube ich ihr sofort. Ich war mal in Dharamsala im Norden von Indien, weißt du, wo der Dalai Lama im Exil wohnt und seine Teachings abhält einmal im Jahr oder ich weiß nicht wie oft, auf jeden Fall war das gerade, als ich da war. Und da waren tausende Gläubige, also Buddhisten aus aller Welt, wenn nicht sogar, also ich weiß nicht mehr wie viele, aber das ganze Ort war voll und alle saßen da und dem Dalai Lama zugehört und so.
Da Zuschauer
und ich war Zuschauer, ich war Tourist. Also ich bin einfach durch Indien gereist und war als Tourist fast zufällig da. Aber ich habe diese beseelte Stimmung auch als selbst Nichtgläubiger total spüren können. Also der konnte man sich kaum entziehen, dieser Stimmung.
Aber es ist schon, wenn man sich genau überlegt, ganz schön krass, oder? Also dass dieser Hatsch, meine ich jetzt, dass dir das als religiöse Vorgabe irgendwie auferlegt wird, dass du dich da unter Einsatz von viel Geld, enormem Aufwand und Strapazen im Sommer in die Wüste begeben musst. Ich meine, auch wenn dabei immer wieder hunderte Menschen sterben auch, also das scheint mir unglaublich krass. Also es gibt ja durchaus immer wieder Ideen, ob man diese Make-up-Pflicht nicht einfach aufhebt. Also,
also ich glaube, als die Menschen den Koran aufgeschrieben haben, da war es wahrscheinlich wirklich noch nicht ganz so heiß. Und was aber noch wichtiger ist, es kamen natürlich viel, viel, viel weniger Leute.
Aber ich meine, dadurch, dass es heute günstige Flugzeuge gibt und Saudi-Arabien diese Infrastruktur auch massiv ausgebaut hat, da ist der Druck offenbar auf Muslime auch größer, das auch wirklich zu machen. Weil es am Ende ja dann jetzt doch leichter zu erreichen ist als noch vor 30 oder 50 oder 100 Jahren.
Naja, sicher. Aber Islamwissenschaftlerin Freitag hat im Gespräch mit uns ja auch gesagt, dass es jetzt keine negativen Folgen hat, wenn man das dann auch als gläubiger Muslim nicht schafft.
Dadurch, dass es ja eine Pflicht ist, die man erfüllen soll, wenn man es kann, sind da keine spirituellen oder religiösen Sanktionen oder Konsequenzen zu befürchten. Es ist eher so, dass die Personen dann vielleicht das Gefühl haben, etwas, was ihnen sehr wichtig gewesen wäre, nicht erreicht zu haben. Aber es ist nicht etwa so, dass sie dann beim jüngsten Gericht schlechter dastehen würden.
Der Hatsch nach Mekka, der Skandalpulli auf dem Weg in den Bundestag und Dobrindt gegen Asylbewerber. Das waren unsere Themen heute bei 7 Tage wach. Und sonst so?
War Kanzler Friedrich Merz zum ersten Mal bei Donald Trump im Weißen Haus zu Besuch. Alle haben gezittert, ob es wohl auch gut laufen würde.
Naja, es ist dann ja auch gut gelaufen, obwohl das ja schon etwas strange ist, oder? Also wie erleichtert dann alle darüber sind, dass einfach nur nichts Schlimmes passiert ist. Also es sollte doch selbstverständlich sein, dass alle sich benehmen. Aber diese Zeiten sind im Verhältnis zu Washington vorbei, das ist so.
Beschlossen wurde jedenfalls nichts. Beschnuppert hat man sich. Die meiste Zeit hat Trump geredet. Also 90-10 war wohl das Verhältnis. Und Merz konnte anbringen, aber immerhin in einer Lücke, dass die USA eine Schlüsselrolle im Ukraine-Krieg haben. Dass Russland und die Ukraine nicht einfach gleichzusetzen sind und dass die EU nicht etwa gegründet wurde, um den USA eins auszumischen.
Immerhin. Bald ist Gegenbesuch. Einladung von Merz hat Trump schon angenommen. Außerdem
haben die USA eine UN-Resolution blockiert letzte Woche für eine sofortige Waffenruhe in Gaza. Israels UN-Botschafter hat dazu gesagt, die Staaten sollen nicht noch mehr Zeit auf Resolutionen verschwenden. Die würden Israel sowieso nicht aufhalten. Und dann hat in den Niederlanden der Rechtspopulist Geert Wilders die Regierung verlassen.
Ja, einfach hingeschmissen. Koalieren hat nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hatte. Er und seine Minister konnten da keine Punkte machen. Offenbar, jetzt gibt es in den Niederlanden Neuwahlen im Herbst.
Und hier im Bundestag wurde heftig über die Mietpreisbremse debattiert. Die SPD will unter anderem strenger mit möbliertem Wohnen umgehen. Und das Gesundheitsministerium, das fand ich interessant, hat mit dem Deutschen Olympischen Sportbund einen Hitzeschutzplan erarbeitet. Und da empfehlen sie, pass auf, den Verein bei Sportfesten auf Grillen und Alkohol zu verzichten.
Ich habe den Witz im Anschlag.
Ja, das dachte ich mal.
Aber ich finde, ehrlich gesagt, ist doch eine gute Idee vom Deutschen Olympischen Sportbund. Klingt erstmal lächerlich, aber eigentlich ist das gut.
Und der Witz?
Lass ich weg. Geht auch mal ohne Witz. Ja.
Okay.
Was ist nächste Woche?
Vertrauensfrage in Polen. Regierungschef Tusk will sich den Rückhalt sichern, weil ja bei der Präsidentenwahl in Polen ganz knapp der rechtsnationale Kandidat gewonnen hat und man davon ausgeht, dass er versuchen wird, die Regierung weiter auszubremsen. Und dann noch, die ARD wird 75 Jahre alt.
Na, happy birthday.
Und eine Empfehlung, hört doch mal bei 11KM rein. Das ist ein Podcast der Tagesschau. Die kümmern sich in jeder Folge um ein Thema, dann aber in aller Tiefe und nehmen sich dafür auch eine halbe Stunde Zeit. Also auch immer aktuelle Politik. Aber diese Woche habe ich mal reingeschaut, haben sie sogar True Crime dabei. Sie gehen da einem Mehrfachmord durch einen Bundeswehrsoldaten auf den Grund. 11KM heißt, der Podcast kommt jeden Wochentag raus.
Und gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, aber auch in der ARD Audiothek.
Das war 7 Tage wach für diese Woche. Henrik Schröder und Christoph Schrag sagen schönen Dank und auf Wiederhören in der kommenden Woche.
Denkt gerne dran, wenn ihr uns gerne hört, gebt uns kurz eine Bewertung und abonniert uns. Das hilft ungemein.
Die Redaktion hatte Lena Petersen vom RBB 24 Inforadio und das letzte Wort hat nicht Lena, haben niemals wir. Das hat hier immer ein Tier. Heute ist ja wohl völlig klar, welches Tier?
Die Katze. Weil ACAB heißt doch auch All Cats Are Beautiful.
Nein, der Bulle. Stark, schnell, gerecht.
Stark, schnell, gerecht, sag mal.
Ja, natürlich. Ja, Bulle halt.
Was für ein Bulle überhaupt?
Wie? Na, so ein Stier, so ein Rind, so ein Ochse halt. Also so ein
Ochse oder Stier? Was denn?
Ey, was weiß ich? Bulle, hörst du das nicht?
Christoph Schrag, echt. Von Landwirtschaft keine Ahnung.
Tschüss.
Naja.
Ach.
Fandst du gut?
Ja, super.
Also ich hab's. Ich weiß nicht.
Doch.
Ja, hast du das mitbekommen, dass in Hessen diese Woche einer die Polizei gerufen hat, weil ihm sein Burger nicht gepasst hat?
Siehst du mal, womit die sich noch alles rumschlagen müssen, ey.
Der war essen mit seiner ganzen Familie in halt so einem Burgerladen und hatte bestellt, pass auf, einen Burger ohne Salatblatt. Und er hat bekommen einen Burger mit Salatblatt. Und dann hat er sich derart aufgeregt und rumgeschrien, dass die Mitarbeiter dann wohl schon gesagt haben, ja, ist gut, musst du nicht bezahlen, haben ihm einen neuen Burger gebracht, diesmal ohne Salatblatt und so. Aber der Typ war nicht zu halten und der hat echt die Polizei gerufen. Wegen einem falschen Burger. Also manche Leute haben doch echt noch alle Latten am Zaun,
echt?
Oder?
Echt jetzt?
So, und dann kamen die mit einem Streifenwagen und der Mann wollte diesen Burgerbrater anzeigen wegen Salat. Am Ende mussten aber der Mann und seine Familie gehen und es wurde keine Anzeige aufgegeben.
Ja, wie kann man Gemüse so sehr hassen, ne? Ja, ja. Oh, ich geh jetzt mal was essen, ne? Mhm.
Bis gleich.
Bis gleich.